Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Wie immer freue ich mich riesig, dass du auch heute wieder dabei bist. Zu Beginn möchte ich gleich sagen, ich bin stimmlich momentan ein wenig angeschlagen. Es kann sein, dass du das schon gehört hast. Ich wollte es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, dir die Podcast-Folge aufzunehmen. Von dem her hoffe ich, dass dich das nicht zu sehr stört und dass du dich trotzdem auf die neue Folge freust. Wir sind jetzt heute bei Folge 27 und mittlerweile haben wir schon so viel über, ich sag mal, theoretische Grundlagen in Bezug auf Essstörungen gesprochen, wie man sie zum Beispiel erkennt, wie sich bestimmte Essstörungsformen äußern, wie man mit Betroffenen umgehen kann, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und, und. Aber ein Thema ist bisher noch nicht thematisiert oder besprochen worden, nämlich wie eine Essstörung entstehen kann bzw. entsteht und auch warum. Und von dem her dachte ich mir, dass wir uns dem Thema heute einmal widmen. Ich werde immer wieder danach gefragt, wie Essstörungen denn entstehen und was dazu beiträgt. Und ich glaube auch, dass es gut bzw. wichtig ist, sich gedanklich ein wenig mit dem Thema zu befassen. Und auch wenn es vielleicht keinen direkten Einfluss auf die Genesung hat, so hilft ein Verstehen zumindest dabei, auch mehr Verständnis für sich selbst, wenn du also von deiner Essstörung betroffen bist, oder für Betroffene in deinem Umfeld zu entwickeln. Denn nach außen mag es vielleicht manchmal ganz banal wirken, dass die Betroffenen zu wenig Disziplin haben, beziehungsweise als würden sie, ich sag mal, einfach nur das Essen verweigern. Aber wer versteht, wie beziehungsweise warum eine Essstörung entsteht, versteht auch, dass hinter den Symptomen viel, viel mehr steckt und dass es eigentlich nicht um das Essen an sich geht. Solltest du jetzt aber die Hoffnung beziehungsweise die Idee haben, dass ich da jetzt 5, 6 Punkte aufzähle, die zu einer Essstörung beitragen und so dann der Gedanke aufkommt, okay, wenn ich diese 5, 6 Punkte dann im Fokus behalte oder darauf achte, dann kann ich präventiv gegen eine Essstörung wirken, muss ich dich leider enttäuschen, denn so leicht ist es auch wieder nicht. Also es gibt nicht die klassischen Punkte, die zu einer Essstörung beitragen. Essstörungen an sich und auch ihre Entstehung sind sehr komplex. Ich vergleiche das immer wieder gern mit einem Puzzle. Bei einem Puzzle gibt es ganz, ganz viele Teile, die zusammen ein Bild ergeben. Und es gibt immer diesen letzten Teil, auf den man sich immer freut, wenn man ein Puzzle puzzelt, der dann dieses Bild vervollständigt und wo dann alles endgültig fertig ist. Und genauso ist es bei Essstörungen. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die zusammen zu einer Essstörung führen können, aber auch nicht müssen. Und es gibt eventuell einen Teil, einen sogenannten Auslöser, der schlussendlich wirklich dann dazu führt, dass die Essstörung ausbricht, sage ich jetzt einmal. Aber rundherum gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die mitspielen und mitwirken. Wenn du jetzt schon mehrere Folgen von Essen, Emotionen, Empowerment gehört hast, dann weißt du, dass jetzt an der Stelle noch von mir Hinweise kommen, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen. Das sind Punkte, die mir jetzt ganz, ganz wichtig sind, zu Beginn zu erwähnen. Zum einen, ich werde jetzt über mehrere Faktoren sprechen, die zu einer Essstörung führen können. Das bedeutet aber nicht, dass es fix so ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu erwähnen, damit da jetzt nicht irgendwie so eine Checkliste entsteht und oh mein Gott, ich erfülle den und den Punkt und von dem her, wow, ich kriege jetzt eine Essstörung oder meine Tochter oder irgendjemand in meinem Umfeld, überhaupt nicht. Es kommt noch immer auf das Zusammenspiel an, es kommt auf die aktuellen Lebensumstände an, es kommt auf die Persönlichkeit der jeweiligen Person an. Also bitte da nicht gleich in Panik verfallen. Die Faktoren können zu einer Essstörung beitragen, müssen aber nicht. Genauso ist es mir wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, es geht nicht um Schuldzuweisungen. Natürlich werde ich auch über familiäre Faktoren sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass irgendwer Schuld hat, dass irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat. Das ist mir jetzt auch noch ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, irgendwen anzuprangern. Es sind einfach Faktoren, die dazu beitragen können. Es sind aber in keinster Weise Schuldzuweisungen. Last but not least noch der Hinweis, solltest du jetzt in der Folge Punkte hören, wo du dir denkst, ja, das könnte bei mir so zutreffen, das könnte bei mir auch beigetragen haben, dass ich eine Essstörung entwickle, dann lade ich dich dazu ein, diese Themen mit in die Therapie zu nehmen, um da mal den Fokus drauf zu richten. Vielleicht hat das dann noch Einfluss auf deine Genesung oder vielleicht kannst du da auch für dich Dinge aufarbeiten. Und genauso mein Appell an die Angehörigen, die vielleicht jetzt zuhören, solltest du irgendwelche Punkte finden, wo du sagst, das beschäftigt mich jetzt, dann lade ich auch dich dazu ein, mit jemand Außenstehenden darüber zu sprechen. Wie gesagt, es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Verstehen. Und da ist es natürlich auch leichter, das dann mit jemandem zu besprechen, als das dann nur mit sich innerlich irgendwie auszumachen. Nachdem das jetzt aber wieder eine viel längere Einleitung geworden ist als geplant, würde ich sagen, lass uns jetzt einfach loslegen. Wie jetzt schon zu Beginn gesagt, es gibt nicht diesen einen Grund, der zu einer Essstörung führt. Es gibt mehrere Faktoren, die zusammenspielen und es mag vielleicht einen Auslöser geben, der dann schlussendlich den Stein ins Rollen bringt, aber davor gab es mehrere Faktoren, die die Entstehung einer Essstörung begünstigt haben. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie denn überhaupt erhoben wurde, welche Faktoren zur Entstehung einer Essstörung beitragen, dann sei an der Stelle gesagt, es wird natürlich in der Forschung anhand von Studien gemacht. Es wird erhoben, welche Gemeinsamkeiten Betroffene in ihrer Vergangenheit haben. Dazu gibt es aber auch kritische Stimmen, die sagen, naja, aber alles, was da erhoben wurde, beruht ja auf einem Blick in die Vergangenheit. Und jeder, der sich ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzt, weiß, dass wenn wir im Hier und Jetzt einen Blick in unsere Vergangenheit werfen, dass dieser Blick ja durch alle Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir seitdem erlebt und gemacht haben, gefärbt ist. Und von dem her entspricht das ja jetzt nicht zu 100% der Wahrheit. Das war mir wichtig an der Stelle noch zu erwähnen, dass es dazu auch kritische Stimmen gibt, die sagen, okay, es gibt Gemeinsamkeiten, die eben auch erhoben und zusammengefasst werden, aber das ist auch ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, denn diese Rückblicke sind immer ein Stück weit durch die aktuellen Erfahrungen gefärbt. Im Zuge der Forschungen sind jetzt eben vier Bereiche festgemacht worden, die zu der Entstehung einer Essstörung beitragen können. Zum einen sind das soziokulturelle Faktoren, dann gibt es individuelle Faktoren, biologische Faktoren und familiäre Einflussfaktoren. Und ich werde jetzt kurz auf die jeweiligen vier Bereiche eingehen. Im soziokulturellen Bereich werden jetzt einige Dinge zusammengefasst. Zum einen gibt es mal in der heutigen Zeit ein Überangebot an Nahrungsmitteln, zumindest in unserer Gesellschaft. Wir haben jederzeit alles verfügbar, und zwar nicht nur saisonal und regional, sondern aus allen Ländern dieser Welt gefühlt jedes Lebensmittel. Und wir haben viel zu viel davon, viel zu viel für das, was wir brauchen, was bedeutet, dass wir teilweise verschwenderisch damit umgehen und dass es auch nicht mehr einen so hohen Stellenwert hat und auch nicht mehr so eine Besonderheit hat, weil wenn mir jetzt irgendwas ausgeht, gehe ich in den Supermarkt und hole mir einfach wieder was. Es gab andere Zeiten in unserer Gesellschaft, wo einfach mit mehr, sage ich mal, Wertschätzung mit den Lebensmitteln umgegangen wurde, was jetzt aber auch komplett wertfrei gemeint ist. Dann zählt zu diesem Bereich noch die zunehmende Individualisierung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Essen zum Beispiel diesen rituellen und gemeinschaftlichen Charakter immer mehr verliert. Früher war es irgendwie mehr selbstverständlich, dass man zum Essen als Familie zusammenkommt oder dass man sich mehr Zeit dafür nimmt. Heute leben wir in einer viel schnelllebigeren Gesellschaft. Man isst schneller mal am Weg irgendwohin irgendetwas und man trifft sich nicht mehr so rituell zu den Mahlzeiten und verbringt dann auch sozial mehr Zeit miteinander, sondern man zieht sich immer mehr zurück und es individualisiert sich eben jeder ein Stück weit mehr. Und auch abseits vom Essen gibt es einfach immer weniger soziale Bindungen, was zum Teil auch daher kommt, dass man durch die permanente Online-Kommunikation viel schneller in Kontakt treten kann. Also man trifft sich nicht mehr so oft, sondern dann schreibt man halt schnell mal eine WhatsApp-Nachricht oder schreibt eine Direct-Message über Instagram oder Facebook oder so. Früher hat man sich einfach, wenn man sich was zu erzählen hatte, getroffen. Heute geht das online einfach viel, viel schneller und darum trifft man sich einfach auch weniger. Und dann habe ich in der Literatur noch einen Begriff gefunden, wo ich mir dachte, ja, der trifft den Nagel auf den Kopf. Und zwar ist das der Begriff der Figurdiktatur, die heute vorherrscht. Was ist damit gemeint? Wie der Name schon sagt, alles, was unsere Figur, unser Äußeres betrifft, wird irgendwie gefühlt von außen vorgegeben und von außen bestimmt. Sei es die Schönheitsideale, die gerade gelten. Es gibt so viele Trends in Bezug auf die eigene Figur, auf den eigenen Körper. Es gibt Trends in Bezug auf die Essgewohnheiten und das geht dann bis hin zur Spielzeugindustrie, die da ein Stück weit mitspielt. Ich nenne dann nur das Beispiel Barbie, das einfach vorgibt, wie Körper zu sein haben und was schön ist und wie eine perfekte Figur aussieht. Und da fand ich den Begriff Figurdiktatur wirklich sehr treffend. Der zweite Bereich sind die individuellen Faktoren, aber bevor ich auf die näher eingehe, sind mir noch drei Hinweise bzw. Warnungen sehr, sehr wichtig, die liegen mir wirklich am Herzen. Zum einen Vorsicht vor Interpretationen. Wie ich heute schon mehrmals erwähnt habe, nicht alles, was jetzt aufgezählt wird, führt zu einer Essstörung. Punkt 2. Vorsicht mit Vorurteilen. Die erwähnten Punkte können helfen, dass man, ich sag mal, Defizite erkennt, dass man daran arbeitet und eventuell dadurch die Entstehung von irgendwelchen Folgeerkrankungen, Folgeerscheinungen vermeidet. Aber sie haben auch den Nachteil, dass sie zu Vorurteilen verleiten können, so von wegen, ah, du erfüllst die und die Punkte und von dem her wirst du jetzt eine Essstörung entwickeln. Nein, bitte nicht. Vorsicht damit, weil solche Vorurteile auch wirklich in bestimmte Richtungen und in dem Beispiel jetzt in eine Essstörung drängen können. Und mir ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass die beschriebenen Merkmale auch Begleit- bzw. Folgeerscheinungen sein können. Das ist so dieses Henne-Ei-Ding. Was war zuerst da? War zuerst die Essstörung da und dadurch sind bestimmte Persönlichkeitsmerkmale entstanden oder waren die Merkmale schon im Vorhinein da und die haben eine Essstörung begünstigt. Also bitte Vorsicht bei diesen Dingen, die jetzt in weiterer Folge kommen. Ein Punkt, der zu den individuellen Faktoren gezählt wird, ist eine negative Selbstbewertung. Das bedeutet, dass es dieses überschattende Gefühl der Unzulänglichkeit gibt. Egal worum es geht, ob es um Leistung oder persönliches Erleben geht, man empfindet sich immer als unzulänglich und zu wenig wichtig, zu wenig wertvoll, zu wenig hilfreich, zu wenig klug, also immer als zu wenig. Der zweite Punkt ist Perfektionismus. Das bedeutet, eine hohe Leistungsorientierung zu haben, hohe Ansprüche an sich selbst zu haben, streng zu sich zu sein in Bezug auf Leistung und Ziele. Also dieses Streben nach immer höher, immer größer, immer besser und alles, was bisher erreicht wurde, ist zu wenig und kann nicht anerkannt werden und man muss noch mehr leisten und geben. Dann haben die Studien noch herausgearbeitet, dass bei vielen Betroffenen sogenannte dysfunktionale Denkmuster vorliegen. Da gibt es mehrere Dinge, die da dazu zählen. Zum einen die sogenannte selektive Abstraktion, das sind die sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das bedeutet, ich habe ein gewisses Bild von mir und gehe davon aus, dass ich auf eine gewisse Art und Weise funktioniere und alle Erlebnisse werden so interpretiert, dass das auch auf dieses Bild von mir zutrifft. Also, dass ich mir eben selber immer wieder bestätige, ja, so bin ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, dass ich dumm bin und viel nicht weiß, dann wird jede Erfahrung, die ich in meinem Leben mache, immer so gedreht und so interpretiert, dass ich mich in diesem Denken bestätige. Das nennt man eben selektive Abstraktion. Dann zählt noch die sogenannte Übergeneralisierung dazu oder wir nennen es auch Verallgemeinerung. Vor allem aber in Bezug auf negative Konsequenzen wird das oft bei Betroffenen beobachtet. Also dass man immer vom Schlimmsten ausgeht, dass immer alles furchtbar ist und wenn eine Sache passiert, dass es dann so eine Verallgemeinerung gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Tür rausgehe und stolpere, dass ich sage, immer passiert mir sowas, ständig passiert mir sowas. Das ist dann diese Verallgemeinerung. Und wenn ich jetzt sehr ein unsicherer Mensch bin und immer gleich von negativen Konsequenzen ausgehe, dann zählt das auch zu diesem Punkt. Was auch noch bei Betroffenen ganz oft beobachtet wird, ist ein sogenanntes Schwarz-Weiß-Denken, ein Denken in Extremen. Das nennt man dichotomes Denken und wird eben auch ganz oft beobachtet, wobei auch hier sei gesagt, war das schon vor der Essstörung so oder ist das innerhalb der Essstörung so entstanden, kann man jetzt auch nicht immer so genau sagen. Und ein weiterer Punkt, der in den Studien aufgekommen ist und ein Stück weit auch zu diesen bisherigen drei Punkten dazu passt, ist die sogenannte Personifizierung und Selbstreferenz. Das bedeutet, dass ich immer alles auf mich beziehe und auch überbewerte. Als Beispiel, wenn ich jetzt zur U-Bahn gehe und dort bei der Station an Menschen vorbeigehe, die miteinander sprechen und die in dem Moment vielleicht gerade loslachen, wenn ich an ihnen vorbeigehe, könnte ich mir jetzt einbilden, dass die über mich lachen und über mich jetzt reden. Dabei kann es genauso gut sein, dass die sich gerade einen Witz erzählt haben und deswegen lachen. Der dritte Bereich sind die biologischen Faktoren. Zu denen kann ich dir jetzt leider am wenigsten erzählen, weil ich natürlich aus der Psychologie-Ecke und nicht aus der Biologie-Ecke komme. Aber ich habe ein wenig recherchiert und bin dabei auf die Infos gestoßen, dass es sowohl genetische Begünstigungen gibt zur Entstehung einer Essstörung, dass natürlich die Hormone dazu beitragen und auch der Serotoninspiegel. Aber wie es bei Studien oft so ist, gibt es ja auch immer Gegenstudien, die das widerlegen sollen oder womöglich dann belegen, was bisher erforscht wurde. Und da ist jetzt eine Gruppe psychisch gesunder Menschen, unter Anführungszeichen, hergenommen worden. Wie auch immer das erhoben wurde und was das bedeutet, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Jedenfalls hat diese Gruppe psychisch gesunder Menschen eine Reduktionsdiät über einen gewissen Zeitraum gemacht und einen gewissen Gewichtsverlust dadurch hervorgerufen. Und da hat sich dann gezeigt, dass sich natürlich auch der Hormonspiegel verändert hat, dass sich der Serotoninspiegel verändert hat und dass die Leute sich eher in eine depressive Richtung entwickelt haben, dass das negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hatte, weil es jetzt unterm Strich genauso wieder bedeutet, was war zuerst da, Henne oder Ei, und eben genauso in Bezug auf die Entstehung einer Essstörung, was war zuerst da, die Hormonimbalance, der reduzierte Serotoninspiegel oder ist das durch das Hungern oder das gestörte Essverhalten entstanden? Und last but not least gibt es den vierten Bereich mit den familiären Einflussfaktoren. Hier ist allgemein in den Studien erhoben worden, dass im Rückblick von den Betroffenen beschrieben wurde, dass es mit den Eltern viel mehr Probleme gegeben hat als bei, sage ich mal, Personen mit keiner Essstörung. Das war jetzt in Bezug auf Konflikte, dass viel Kritik geübt wurde, dass es hohe Erwartungen an die Betroffenen gegeben hat, wenig Zuwendung und. Aber wie gesagt, das war eben aus dem Hier und Jetzt, aus der Essstörung oder nach der Essstörung im Rückblick auf die Beziehung zu den Eltern. Dann ist spannenderweise noch erhoben worden, dass bei vielen Betroffenen auch die Eltern eine psychiatrische Erkrankung aufgewiesen haben und die Betroffenen, die dann in ihrer Kindheit oder Jugend miterlebt haben. Und es ist noch erhoben worden, dass bei vielen Betroffenen auch ein körperlicher und oder sexueller Missbrauch in ihrer Kindheit oder Jugend passiert ist. Was auch zu den familiären Einflussfaktoren zählt, ist, wie in der Familie mit dem Thema Essen, Ernährung generell umgegangen wird. Dazu zählt zum Beispiel ein Punkt, den ich immer schon sehr kritisiert habe, auch als ich noch im Bereich der Kindergartenpädagogik gearbeitet habe, dass Nahrung ganz oft als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt wird mit du warst brav, also darfst du ein Stück Schokolade nehmen oder du warst jetzt schlimm und drum musst du heute ohne Nachtisch irgendwie ins Bett gehen oder so. Also dass das als, sag ich mal, Druckmittel eingesetzt wird. Es trägt auch dazu bei, wenn der Ernährung und der körperlichen Gesundheit in der Familie ein ganz besonderer Stellenwert gegeben wird. Dass jetzt alle sehr sportlich sind und dann auch von den Kindern erwartet wird, dass sie zum Beispiel genauso sind oder dass besonders auf irgendeine Ernährungsform geachtet wird und, und. In den Studien ist auch aufgekommen, dass Essen leider Gottes oftmals als Ersatz für emotionale Zuwendung eingesetzt wird. Also sei es jetzt von wegen, ich kann meine Liebe nicht anders zeigen, drum kriegst du ständig und im Übermaß dein Lieblingsessen oder ich bin viel zu wenig zu Hause, habe wenig Zeit für dich und drum versuche ich das übers Essen irgendwie zu kompensieren, dass ich meine Schuldgefühle und mein schlechtes Gewissen irgendwie kleiner machen kann, weil ich sorge dafür auf körperlicher Ebene gut für dich, auch wenn womöglich die Emotionalität zu kurz kommt. Und was in Familien auch oft ein Thema ist, dass das natürliche Sättigungs- oder Hungergefühl durch Außen bestimmt wird. Also sei es jetzt von wegen, du musst alles aufessen, was am Teller ist, egal ob du satt bist oder nicht, und erst dann darfst du vom Tisch aufstehen. Oder womöglich das Gegenteil, von wegen, du hast jetzt eh schon so viel gegessen und egal ob du noch Hunger hast oder nicht, du kriegst einfach nichts mehr. Also dass da dann die Kinder bzw. Jugendlichen verlernen, gut auf sich und ihren Körper zu hören, sondern dass das eher dann von außen bestimmt wird. Was nicht unterschätzt und auch nicht vergessen werden darf, ist, dass Kinder am Modell lernen. Das bedeutet, sie schauen sich bestimmte Verhaltensweisen von ihren Bezugspersonen ab. Auch in Bezug auf das Essverhalten. Das bedeutet also, wenn Familienmitglieder selbst mit sich, mit ihrem Körper, mit ihrem Essverhalten ein Problem haben und dementsprechend agieren, schauen sich die Kinder das ab und übernehmen dieses Verhalten. Also man darf nicht vergessen, dass das Modelllernen in der Entstehung einer Essstörung einen ganz, ganz großen, wichtigen Beitrag hat. Allgemein sei ja gesagt, dass Essstörungen darauf hinweisen, dass es eine Störung in der Kommunikation gibt und in der Emotionsregulation. Und das bedeutet auch im Rückschluss, dass eine dysfunktionale Kommunikations- und Konfliktbewältigungsstrategie in den Familien beobachtet werden kann. Also dass dort eine eigene Art, und zwar eine nicht gesunde Art der Kommunikation stattgefunden hat und dass vielleicht jetzt nicht drauf geschaut wurde, wie gehen wir als Familie mit Konflikten um, sondern dass das womöglich eher alles unter den Teppich gekehrt wurde oder immer nur hinter vorgehaltener Hand irgendwie diskutiert oder gestritten wurde und dadurch die Kinder bzw. die Jugendlichen nicht gelernt haben, wie man richtig unter Anführungszeichen kommuniziert und mit Konflikten, mit Streit umgeht. Das waren jetzt mal die Punkte, die durch die Studien herausgearbeitet wurden, die zur Entstehung einer Essstörung beitragen können. Also nochmal zusammengefasst, es gibt die soziokulturellen Faktoren, es gibt individuelle Faktoren, biologische Faktoren und auch Einflussfaktoren aus dem familiären Umfeld. Und wie zu Beginn schon mal gesagt, es müssen mehrere Dinge zusammenspielen. Es reicht nicht aus, dass ein, zwei Punkte bestehen, sondern es muss da generell mehrere Faktoren geben, die dann zur Entstehung einer Essstörung beitragen können. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf drei Punkte eingehen, über die ich im Zuge meiner Recherche gestolpert bin und die ich extrem spannend finde. Und zwar zu der Frage, warum denn überhaupt dann eine Essstörung und nicht irgendeine andere psychische Erkrankung? Also natürlich sucht sich niemand das bewusst aus und sagt, nehme ich heute eine Essstörung oder nehme ich irgendeine andere Abhängigkeit oder irgendeine andere psychische Erkrankung, natürlich läuft das unbewusst ab. Aber da haben Studien drei Punkte ergeben, die dazu beitragen können, dass es eben eine Essstörung wird und nichts anderes. Und zwar Punkt 1 fand ich sehr interessant, dass die Zurückweisung des Essens ja eigentlich auch eine Zurückweisung der Beziehung ist. Und da habe ich zuerst drüber nachgedacht, wie das gemeint sein kann und dann haben wir gedacht, ja okay, das kann schon stimmen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel Essen koche, ist das ja auch gleichzeitig ein Beziehungsangebot. Es geht ja nicht nur um das Essen an sich, sondern auch um die Beziehung. Und wenn das jetzt abgelehnt wird, ist das nicht nur eine Ablehnung des Essens, sondern eben auch dieses Beziehungsangebots. Also das fand ich eine sehr interessante Theorie dazu. Was schon überall bekannt ist, dass eine Essstörung auch ein Ausdruck des Autonomiestrebens ist. Betroffene wollen autonom sein, wollen eigenständig sein, wollen als Individuum gesehen werden und dass eben eine Essstörung das ganz, ganz stark ausdrückt, weil natürlich, und das ist auch der dritte Punkt, die Kontrolle des Körpers ein Ausdrucksmittel dessen ist, was nicht gesagt werden kann. Und die Kontrolle des Körpers ist ja das Einzige, was uns wirklich komplett individuell obliegt. Man kann uns viel wegnehmen, aber ob man isst oder nicht, ist ja wirklich die letzte Entscheidung, die ein Mensch für sich hat. Und von dem her ist es eben ein Ausdruck der Autonomie und auch ein Ausdruck dessen, was womöglich in einer Beziehung zwischen einem steht. Also ich möchte mich zurückziehen und drum mache ich mich ganz klein und dünn, oder ich brauche Schutz und deswegen lege ich mir nach außen hin einen Schutzpanzer im Sinn womöglich von Übergewicht zu. Also das waren jetzt zum Abschluss noch drei Punkte, die ich im Zuge der Recherche gefunden habe, die ich dir auch noch mit auf den Weg geben wollte, weil ich hoffe, dass sie dir vielleicht auf die eine oder andere Art hilfreich sein können. Ja, wie immer, wenn ich die Podcast-Folgen aufzeichne, verfliegt die Zeit und läuft viel schneller, als ich es empfinde. Von dem her sind wir jetzt schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, dass interessante Dinge für dich dabei waren, dass die Dinge hilfreich für dich waren. Wie immer an der Stelle auch das Angebot an dich. Solltest du noch Fragen haben, irgendwelche Wünsche oder Anliegen, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur, wie immer, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung. Ich glaube ganz fest an dich. Ich hoffe, du tust es auch. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!